Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen, das ist die Folge Nummer 151 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Es freut mich und vielen Dank für die vielen Rückmeldungen zur 150. Folge. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass es euch Spaß gemacht hat, auch mal mich zu hören und so, der ein paar Fragen beantworten musste. Sensationell und es geht munter weiter. Wir haben gleich, nachdem wir letzte Woche Professor Brinkter hatten, Nachhaltigkeit, das Megathema, haben wir jetzt das nächste Megathema. Und dazu kommen wir gleich, denn wir reden über den Gender Pension Gap. Was um alles in der Welt soll das heißen? Wir werden gleich drüber sprechen, denn bei mir sind Cordula Vispaulos und Ralf Meyer, die ich ebenfalls auf unserer Frühjahrstagung, die wir inzwischen vor 3 Wochen abgehalten haben, interviewt habe und die sich genau dieses Thema auf die Fahnen geschrieben haben. Und was sie zu erzählen gehabt haben, das habe ich natürlich alles aufgenommen und das hören wir gleich, denn jetzt kommt ja als erstes, und darauf wartet ihr alle, die News der Woche. So, die erste Nachricht, die ich gefunden habe, und glaubt mir, es ist gar nicht so einfach, jede Woche 3 Nachrichten zu hören, die wirklich vertrieblich interessant sind. Also man kann natürlich jede Menge über die Finanzdienstleistung erzählen und den Markt und wer da so fusioniert. Man kann jetzt jeden Tag was erzählen über Barminia und Gotha zum Beispiel. Ja, klasse Fusion, wir sind gespannt, wie das ausgeht, im Oktober geht's los. Aber ist das jetzt fürs Tagesgeschäft so wahnsinnig interessant? Ich glaube nicht. Oder man kann eben darüber sprechen, dass irgendeine Versicherung gerade Stellen streicht oder so etwas. Das ist alles nicht so wahnsinnig interessant für das tägliche Geschäft. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Ich möchte ja euch Meldungen bieten und sie mit euch, für euch besprechen, die echt was mit eurem Tagesgeschäft zu tun haben. Aber eine habe ich gefunden, dass zwar das Investment.com meldet eine Nachricht der KFO-Expertin Anja Glorius. Sie wiederum, Jahrgang 86 steht hier und ist ausgebildete Versicherungsfachfrau und Geschäftsführerin bei dem PKV-Beratungshaus kvoptimal.de in Berlin. Und sie weist darauf hin, dass man jetzt noch gerade Pflegezusatzpolicen absichern sollte, denn der Markt geht hin und ändert die Antragsfragen. Also bisher war es so, nach ihrer Einschätzung und ihrer Beobachtung, dass, und sie nennt hier als Beispiel mal den Versicherer Arak, da wurde nach konkreten Fragen gefragt, nach konkreten Krankheiten und Diagnosen gefragt. Und das wird jetzt zurückgenommen und diese Frage nach Einzeldiagnosen vollständig gestrichen und gegen einen komplexen Fragenkatalog ausgetauscht, der eigentlich der Vollversicherung gleicht. Warum? Sie begründet das auch und sagt, das liegt vermutlich daran, dass immer mehr Krankenversicherer nun immer validere Zahlen haben aus der täglich größer werdenden Erfahrung mit Pflegezusatzversicherung und immer bessere Statistiken, ja, wie viel sie der Spaß am Ende kostet und wo die Risiken liegen und welche Diagnosen vielleicht dann doch am Ende zu einer größeren Wahrscheinlichkeit zu einem Pflegefall werden. Und deswegen also werden hier Versicherungsantragsfragen umgestellt. Also da muss man jetzt zügig handeln und natürlich, das wissen wir, gute Pflege ist ohne Zusatzversicherung, wenn man nicht über ganz außergewöhnliche wirtschaftliche Verhältnisse verfügt, gar nicht mehr darstellbar. Das kostet mehrere tausend Euro im Monat. Ich selber habe pflegebedürftigen Eltern in einer Einrichtung und kann da ein Lied von singen. Das ist richtig fette Kohle, die da weggeht. Und wie gesagt, wer nicht sein Erspartes aufbrauchen will oder es vielleicht gar nicht hat, das Ersparte, oder es gerne an die nächste Generation unvermindert weitergeben will, der braucht dringend eine Zusatzversicherung für gute Pflege. Also hier der Tipp, jetzt handeln und nochmal in den Bestand gehen. Wer noch nicht hat, Hände hoch, ich komme vorbei und jetzt gibt's Pflegezusatz. Gute Nachrichten ebenfalls für alle Freunde der betrieblichen Altersversorgung, die BaFin, die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen, die über den ganzen Markt wacht, mal mehr, mal weniger zur Freude desselben, hat die Kostenstrukturen betrieblicher Altersversorgung untersucht. Und zwar hat man 70 Einrichtungen gebeten, die in dieser Studie die Kosten für betriebliche Altersversorgung offenzulegen und der BaFin zu übermitteln. Für das Jahr 2021 hat man es gemacht. Damit hat man rund 90% des Marktes abgedeckt. Und man hat festgestellt, es ist alles im Lot. Es gibt keinen Grund, hier irgendwie tätig zu werden von Seiten der Behörde. Und in dieser Studie liest man den wunderbaren Satz, ich zitiere wörtlich, es ist nicht erkennbar, dass die Kosten systematisch zu hoch sind. Ein strukturelles Kostenproblem gibt es also nicht. So, das nehmen wir doch gerne mit, weil ja auch immer gerne wieder unterstellt wird, Versicherung und so ist alles teuer und da stecken sich irgendwelche Leute wilde Gelder in die Taschen. Hier also schwarz auf weiß von der BaFin, die unbestechlich ist. Kein Kostenproblem in BAV. So, und dann hat noch Franke und Bornberg sich einmal umgesehen, und zwar bei der Tierhalterhaftpflicht. Das war das erste Mal, dass sie hier gerankt haben bei Hunde und bei Pferden. Und ja, es muss ein wahres Fest für sie gewesen sein, denn anders als in anderen Sparten, wir hatten sie ja neulich hier mal zu Gast, ihr erinnert euch bestimmt, Christian Monke und Michael Franke, die zum Beispiel gesagt haben, ja, in der BU, da hat man über die vielen Jahre hinweg fast kaum noch Unterschiede in dem Bedingungswerk, das haben alle wahnsinnig nachgezogen und sich da auf ein Level begeben. Hier ist es ganz anders. Also man hat hier jede Menge Tierhalterhaftpflichtversicherungen getestet. Und bei den Hunden zum Beispiel lese ich hier, sind es ganze 6, die Höchstnote 3x F+ bekommen. Das sind nur 3,7% des gesamten Marktes, sondern es gibt eben auch welche mit F- und F und so, die total schlecht dastehen. Und ja, bei den Pferden sieht es nicht ganz anders aus. Da sind immerhin 10% mit der besten Note 3x F+ versehen. Das waren ganze 13 Tarife, die hier mit sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Und ja, diese starke Spreizung zeigt, so sagt es das Experten.de-Forum, es gibt die Notwendigkeit, hier genauer hinzugucken. Und das ist natürlich dann schon mal wieder ganz gut für euch alle, die ihr Maklerinnen und Vermittler seid. Weil ihr wisst, das ist genau euer Job, hier hinzugehen und mit dem Kunden gemeinsam und für den Kunden die Guten rauszusuchen. Also Tierhalterhaftpflicht, es lohnt sich hinzuschauen. Und Franke und Bornberg hat hier eine erste Marschroute gegeben, eine erste Messlatte, an der man sich orientieren kann. Und wir wünschen viel Erfolg. Und das waren sie dann auch schon wieder, die News der Woche vom 24. April 2024. So, und nun kommen wir zum angekündigten Interview. Bei mir waren Cordula Vispaulos und Ralf Meyer. Und wir reden über den Gender Pension Gap. Und was sie zu sagen haben zu ihrer Tour, zu ihren Inhalten, das hört ihr genau jetzt. Ja, am Rande der Frühjahrstagung von Netfonds Versicherung freue ich mich, begrüßen zu können Cordula Vispaulos und Ralf Meyer. Hallo.
Hallo, Oliver.
Hallo, Oliver.
Cordula, du bist das erste Mal zu Besuch bei mir im Netfonds Versicherungstalk. Es ist gute Sitte, also Ralf war ja schon einmal da, es ist gute Sitte bei uns, die Eingangsfrage zu beantworten, die da lautet, was steht auf deiner Visitenkarte?
Da muss ich jetzt echt überlegen, weil es ist alles so digital. Ich habe meistens gar keine dabei, aber bestimmt steht da Cordula Vispaulos, BAV-Flüsterin.
Okay, damit sind wir schon mitten im Thema. Ich könnte jetzt hier etwas, also das Ralf Meyer Bankenverkaufstrainer, du warst schon im Januar bei mir im Podcast. Wir dürfen jetzt erstmal einmal an der Stelle ein bisschen abkürzen. Das soll nicht respektlos wirken, auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Du hast, oder ihr beide zusammen vielmehr, habt hier gerade einen Fachvortrag gehalten zum Gender Pension Gap. Markus Söder hat das Gendern gerade verboten, aber das interessiert euch nicht, ne?
Nein, Herr Söder ist kein Maßstab für uns.
Dann sag doch mal vielleicht bitte, wenn du anfangen magst, in 2, 3 Sätzen, was ist deine Mission, was steckt für dich dahinter?
Also meine Mission ist tatsächlich, so viele Menschen wie möglich vor der Altersarmut zu bewahren. Und da habe ich vor vielen Jahren die betriebliche Altersversorgung mit dem höchsten Effizienzeffekt für mich entdeckt. Und auch im Thema Gender Pension Gap, also für die Teilzeitbeschäftigten, haben wir da die Möglichkeit, eine große Verbreitung zu erwirken.
Ebenfalls nochmal die Bitte in 2, 3 Sätzen. Warum, obwohl es vermutlich eine Binse ist, aber man kann es offensichtlich gar nicht oft genug wiederholen. Es war ja totenstill heute im Saal hier, als ihr gesprochen habt. Die Leute waren sehr, sehr aufmerksam, habe ich gesehen. Warum ist für Frauen die Rente niedriger als für Männer in 3 Stichworten?
Also insbesondere für Mütter, weil sie aufgrund der familiären Verpflichtungen bleiben sie zu Hause, um die Kinderbetreuung sicherzustellen, um zu Hause die Care-Arbeit zu übernehmen, zuerst in der Kinderphase, später in der Eltern- und Schwiegerelternpflege. ja, Frauen sind in Teilzeit, unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit und dieses Bild ändert sich nicht, auch wenn ich bei jungen Paaren merke, dass sich die jungen Männer lieber mehr in die Erziehung auch einbringen möchten, auch im Beruf zurückstecken würden, aber aufgrund des immer noch vorhandenen Gehaltsgefälles, also A, grundsätzlich verdient der Mann immer noch mehr als die Frau, wir haben in Deutschland, in Germany, ein bereinigtes Pay Gap von immer noch 6% und das sind 300.000 Euro über ein Arbeitsleben. Ja, also wir sprechen hier zwar vielleicht im Jahr von nicht allzu vielen Euros, aber über die vielen Jahre ja, und dann arbeiten Frauen eben immer noch eher in niedriger bezahlten Berufen und dadurch bleiben dann doch eben wieder die Frauen zu Hause, weil das Elterngeld des Mannes nicht ausreichen würde mit dem niedrigeren Verdienst der Frau. Und es fehlen einfach auch ja, Vereinbarungsmöglichkeiten, also Betreuungsmöglichkeiten.
Also eine ganze Menge Problemlagen, die wir in diesem Thema zusammenfassen. Lieber Ralf, wenn ihr beide auf der Bühne steht, dann seid ihr ein eingespieltes Paar, wo ihr natürlich nur beruflich eins seid. Auch das wird ja in eurer kleinen Show immer wieder deutlich. Warum habt ihr euch entdeckt? Wie passt das zusammen? Du bist Bankenverkaufstrainer und sie ist die BAV-Queen, wie auf ihrer Jeansjacke steht. Wie passt das mit euch beiden gut zusammen? Wo ist die Schnittmenge?
Wir sind letztendlich aus dem Thema Female Finance rausgekommen, in dem es darum ging, dass Finanzberatung von Frauen für Frauen stattzufinden hat. Und das finde ich nicht davon überzeugt, dass das richtig ist. Es ist so, die Beraterbranche ist schwerpunktmäßig männlich. Und meistens über 50. Und jetzt geht es darum zu sagen, wie qualifiziere ich diese Männer auch im Umgang mit Frauen? Und ich bin der festen Überzeugung, dass 80-90% des Beratungsprozesses bei der Altersvorsorge zwischen Männern und Frauen keinen Unterschied machen. Mhm. Aber die 10-20% entscheiden, ob es erfolgreich wird und die Kundin dann kauft oder nicht. Und da ist, glaube ich, bei einem Seminar, bei einer Schulung, beim Vortrag immer gut, wenn du beide Sichtweisen, die männliche oder die weibliche, hast. Mhm. Denn ich kenne auch so Maklerinnenveranstaltungen, wo es dann heißt, ja, die Männer sind alle nicht kompetent im Umgang mit Frauen. Und das würde ich so eins zu eins nicht
unterschreiben. Das ist ein bisschen sehr.
Ja, auch solche Positionen, ja, erlebst du, ist die, nicht die Regel, aber das gibt's. Mhm.
Cordula, ich kann mich an meine eigene bescheidene Beraterkarriere erinnern. Konservativer Haushalt, wir machen 300-400 Euro für die Altersvorsorge und im Beratungsgespräch geht die Tendenz hin, alles auf den Namen des Mannes. So, und jetzt will ich natürlich als Berater auch mein Geschäft nicht gefährden. Im Innersten sagt mir eine Stimme, du müsstest eigentlich mindestens mal 200 Euro auf die Frau machen. Wie löst du eine solche Beratungssituation?
Ja, also das eine ist tatsächlich, dass wir Berater unsere eigene Denkweise, unser eigenes Mindset da ganz stark hinterfragen müssen. Weil wenn ich glaube, ich mache jetzt das auf den Mann und das Geschäft geht mir weg, dann werde ich es auch nur auf den Mann machen. Wenn ich aber weiß, es ist möglich, dieses Haushaltseinkommen für altersvorsorgefähig für zwei zu erklären, dann muss ich das zuerst als Beraterin machen. Und dann folgen die Männer ganz automatisch. Ich kann dir ein praktisches Beispiel erzählen, wenn Frauen in Elternzeit gehen, in Betrieben, wo sie bei mir eine betriebliche Altersvorsorge haben, dann kommen die ja heute und wollen eigentlich die weiterführen, aber mit dem Nettobeitrag, den sie halt seither hatten. Also das hat sich auch geändert. Früher wurde beitragsfrei gestellt, dann so 50 Euro. Heute nehmen sie schon die 100, 120 Euro, die sie vorher auch netto hatten oft. Dann zeige ich ihr diese Eierkocherfolie, das können jetzt unsere Hörer nicht sehen, und sage mal, wusstest du das denn? Und dann frage ich sie, sollen wir das nicht mal zusammen, hat denn das Kind einen Papa, können wir mit dem mal zusammen sprechen? Und dann machen wir einen Zoom zusammen oder einen Termin zusammen und dann zeige ich das wieder ganz, also ich gehe da sehr auf die Sachebene. Es geht wirklich um Information und die Männer, die dann mitkommen, da sagen alle, ja, das wusste ich nicht, ja, das will ich auch nicht. So, und dann bin ich im Gespräch, ich zeige es dann auf und gebe dann wirklich als Hausaufgabe mit, jetzt überlegt ihr nochmal, was geht, und es wird immer nachher mehr eingezahlt, als die Frau vorher alleine wollte, weil wir einfach die Notwendigkeit aufzeigen, weil es der Mann auch versteht und weil beide zusammen auch ein Thema angehen und mit einem neutralen Dritten quasi an der Hand, dass es nicht zum Streitthema wird.
Und jetzt kommt eine ganz wichtige Information: Die meisten in unserer Beratungsbranche tun nicht das, was in ihren Broschüren drinsteht, nämlich wirklich eine Berechnung aufgrund einer Versorgungslücke, die fachlich, sachlich richtig nach Steuer, Sozialversicherung und Inflation durchgerechnet wurde. Und der Punkt ist der, solange der Kunde kein Problem hat oder sieht, ist er auch nicht an der Lösung interessiert. Und wenn ich diese Berechnung nach Steuer, Sozialversicherung, Inflation für den Mann und für die Frau mache und es wird ganz deutlich, dass die Lücke bei der Frau deutlichst größer ist, dann erlebt man sehr, sehr oft, dass die Männer dann sagen, ja, dann müssen wir was für ihre Frau machen.
Okay, wir haben ja die digitale Rentenübersicht. Sie ist jetzt scharf geschaltet, auch wenn noch nicht alle Versorgungen drin sind. Wir hoffen ja, dass das zum Januar 25 passieren wird. Eine gute Idee. Glaubst du, dass das noch mehr dafür sorgen wird, die Sensibilität zu erhöhen?
Also es ist natürlich immer so, wir müssen ja diesen Zugang haben. Und die digitale Rentenübersicht, ich begrüße das zu 100%. Die Frage ist aber weniger, wie kriege ich Leute hin, die sowieso schon eine Affinität haben, die sowieso schon den Weg in die Beratung finden. Da kann ja, ich sag mal, schlimmstenfalls der Berater nur falsch beraten. Das ist auch schlimm, aber so, die werden ja beraten. Aber wir haben einfach einen großen Teil der Bevölkerung, die sich an das Thema nicht rantrauen, die eine Aversion haben dagegen, die Angst haben. Also der NDR hat gerade umgefragt, 2/3 haben Angst vor Altersarmut, aber mehr als die Hälfte beschäftigt sich nicht. Und davon hat auch wieder die Hälfte auch ein schlechtes Gewissen. Also die sagen, ja, wir müssten, aber wir haben keinen Pack an. Und dann hast du eine Gründeliste, die ist 10 Punkte lang, weshalb sie dann eben das nicht machen. Das geht von Nichtvertrauen in alle möglichen Systeme und bis natürlich hin klassisch kein Geld.
Da bin ich genau bei der Cordula. Der Punkt ist der, diese digitale Rentenübersicht betrifft die Leute, die sich eh damit beschäftigen. Aber die Kunst ist ja, Menschen, die sich nicht mit dem Thema Altersvorsorge, mit dem Thema Finanzen beschäftigen, davon zu überzeugen. Und dafür brauchst du einen Berater, der überzeugt ist, der fachkompetent ist und wirklich dem Kunden was Gutes tun will. Und damit kann er richtig gut Geld verdienen.
Ich hätte zum Abschluss vielleicht noch eine politische Frage, denn wir werden ja weniger, also die Beratenden werden irgendwann nur noch halb so viel sein wie jetzt, wenn nicht ein arbeitsmarktpolitisches Wunder passiert und die Durchdringung vom BAV kommt nicht so richtig zuran. Ich habe neulich auf einem Workshop den Staatssekretär Dr. Schmachtenberg aus dem Arbeitsministerium gehört und der hat sinngemäß gesagt, wir wollen auf 80% kommen und wenn wir das im freien Markt nicht schaffen, dann müssen wir über ein Obligatorium nachdenken. Wie würdet ihr dazu stehen?
Es kommt darauf an, wie dieses Obligatorium gestaltet wird. Also A, es ist wirklich lausig. Wir haben in der freien Wirtschaft eine Nutzungsquote von 37,8%. Das ist durch den Rechtsanspruch seit 22 Jahren mittlerweile. Da haben alle Beteiligten kläglich versagt, auf der ganzen Breite. Ja? Und wenn ich sehe, wie viel Aufwand wir Berater machen, um an die Arbeitgeber ranzukommen, damit wir die überzeugen können von guten Konzepten. Also hier müssen alle Stakeholder, und das sind eben auch die in den Betrieben, die Entscheider, dazu genötigt werden, ja, diese Systeme nicht nur anzubieten, sondern müssen auch implementiert werden. Und ich glaube, dass ein Opt-out, wenn wir Berater uns trauen, mehr Opt-out in den Betrieben von uns aus. Ich habe 90% Durchdringungsquote. Aon hat 2022 gefragt, da haben 73% der Befragten gesagt, ja, und wir werden auch nicht widersprechen. Also Mitarbeitende über alle Altersklassen sagen, wir halten betriebliche Altersversorgung als selbstverständlich, dass wir das bekommen. Willis Towers Watson hat eine ähnliche Umfrage, dass sie sagen, ja, nur 12% machen in Deutschland ein Opt-out da und 76% haben Angst. Das ist wie beim Online-Banking früher. Also die es machen, machen eine tolle Erfahrung, weil es einfach nur, wenn alle Mitarbeitenden oder ich sag mal der überwiegendste Teil der Mitarbeitenden das Konzept macht, nutzt, dann kannst du überhaupt auch diesen Mehrwert für die Arbeitgeberattraktivität haben. Wenn es nur 10-15% nutzen, wie es in den meisten Betrieben der Fall ist, gerade in den KMUs, dann ist es immer die Nerd-Lösung, dann sind es immer die Außenseiter und so kriegen wir es nicht voran. Aber gerade im Punkt, im Kontext von hohen Lohnerhöhungen, von Inflation, von mehr Lohnforderungen, ist die betriebliche Altersversorgung ein Teil, wo mit wenig Aufwand ein hoher Mehrwert für den Mitarbeiter erreicht werden kann und das spart dem Arbeitgeber Kosten. Er hat einfach für die BAV plus die entsprechenden Benefits viel weniger Kosten und einen maximalen Mehrwert auf der anderen Seite.
Also nochmal ein Plädoyer auch für tarifvertragliche Lösungen, höre ich da so ein ganz bisschen raus. Ralf, deine Meinung, sollten wir, wenn wir mal die Politikerbrille aufsetzen und wir tun mal gerade so, wir wären Bundesregierung, sollen wir ein Obligatorium BAV machen?
Ich würde sagen, der Ansatz geht über den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber braucht das Bewusstsein, dass er eine gute betriebliche Altersversorgung braucht, um sich im War of Talents auch wirklich durchzusetzen und dass er gute Mitarbeiter kriegt. Und das, was die Cordula gesagt hat, zu sagen, ja, ich mache jetzt hier Arbeitgeberzuschuss 15% oder rechne spitz und mache gar keinen Zuschuss, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Arbeitgeber müssen sich eine andere Frage stellen. Die müssen nicht mehr fragen, kann ich es mir leisten, eine betriebliche Altersvorsorge den Zuschuss zu machen oder Arbeitgeber finanziert, sondern die Frage ist, kann ich es mir nicht leisten, es zu tun, weil ich dann höhere Fluktuation habe, habe Stellen unbesetzt. Und ich glaube, da kann der Arbeitgeber sehr, sehr viel eigenverantwortlich auch machen, auch im Eigeninteresse. Denn ich habe immer die Erfahrung gemacht, sobald der Gesetzgeber etwas tut, ist zwischen gut gemeint und gut gemacht ein großer Unterschied.
Da haben wir alle so unsere Erfahrung gemacht, ganz genau. Also ein riesengroßes Thema mit riesengroßem Potenzial noch für alle, die heute aktiv sind als Maklerinnen und Makler. Kann man nur zurufen, packt es an, soweit ihr es nicht getan habt. Ganz herzlichen Dank, Cordula und Ralf.
Olli, danke schön für die guten Fragen und die Zeit, ausführlich antworten zu können. Danke dir, Ralf, auch.
Danke, Olli. Und super, Cordula, dass wir das so gut gemeinsam hingekriegt haben. Hey, wir rocken das. Yo.
Ja, gute Laune bei Netfonds, wie immer. Dankeschön. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 151 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Herzlichen Dank an Cordula und an Gerd. Das war riesig, das hat Spaß gemacht und bringt super Impulse für das Leben. Und vielen Dank natürlich an euch fürs Zuhören, für wieder mit dabei sein. Freut mich wahnsinnig. Die nächste Folge, jetzt muss ich mal auf den Kalender gucken, die gibt es am 1. Mai am Feiertag, da wo ihr alle Zeit habt und wo ihr wahnsinnig Podcast hören könnt. Wunderbar, bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung, schöne Grüße aus Hamburg, euer Olli B.